erleuchtetes Grün. Ah, sehr gut. So, ich rede mal, dann kannst du mich einstellen. Genau. So, die Bibel lege ich hier hin. So, genau. Erstmal noch guten Morgen, auch von mir. Und ich möchte noch zum Anfang beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Danke, dass du gegenwärtig bist, weil du unter uns bist. Ja, du bist sogar in uns durch deinen Geist. Herr, ich danke dir für all das, was du mir in den vergangenen Wochen gezeigt hast, über das erste Kapitel vom Hebräerbrief. Danke, dass ich das nun weitergeben darf, Herr. Und ich will einfach dich damit ehren. Und Herr, dein Name soll geehrt werden. Ich möchte dich einladen, Herr, dass du heute zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Und wir wollen uns bereit machen, dein Wort anzunehmen und von dir zu lernen, Herr. Heiliger Geist, ich möchte einfach sagen, ich freue mich und wünsche mir, dass du heute in uns wirkst und dass du unser Leben heute veränderst. Amen. Ich stelle das noch kurz zur Seite, dann habe ich mehr Bewegungsfreiraum. Hätte ich das gedacht? Schon einige Wochen her, das war noch im alten Jahr, vielleicht war es November, bin ich am Montagmorgen in die Arbeit geradelt, fröhlich und frei. Ich war um wahrscheinlich 9 Uhr, habe ich mein Fahrrad abgestellt, es ist so, bis 9 Uhr muss ich da sein, da beginnt dann die Kernarbeitszeit. Gehe hoch in die Treppe hoch, den Gang entlang, hinter zu meinem Büro, da war es dann wahrscheinlich schon 5 nach. Und meine Kollegin kommt mir entgegen, Jonathan, du hast einen Termin. Aber ich habe denen schon Bescheid gesagt, es dauert noch. Oh, der Termin, der war doch um 10? Okay, war wohl doch um 9. War mir sehr unangenehm, weil das waren andere Leute von einem anderen, also von quasi externen, die habe ich noch nicht gekannt, wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Das war so das erste Treffen, wo ich das erste Mal mit denen zusammengekommen bin. Da gleich mal zu spät zu kommen, das war mir echt unangenehm. Ich hatte allerdings noch ein bisschen Glück. Mein Chef stand im Stau und kam noch später. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich eher auf den Weg gemacht. Wie hängt das jetzt mit dem ersten Hebräerbriefkapitel zusammen? Das werden wir noch herausfinden. Genau, der Hebräerbrief. Wie der Marco schon gesagt hat, startet heute diese Predigtreihe. Und ich freue mich schon auf die Sonntage, die ich hier bringen werde, wo es darum geht, weil ich gemerkt habe, ich habe mir den gesamten Brief nicht durchgelesen, aber als Audiobibel angehört. Und ich habe festgestellt, wie viel da drin steckt. Da ist die Herrlichkeit Jesu Christi und Gottes so sehr beschrieben und der Zusammenhang, es ist genial, es ist sehr gut. Bevor wir aber in das erste Kapitel eintauchen, möchte ich euch zuerst noch ein paar allgemeine Sachen über den Hintergrund des Briefes sagen. Ich habe da zwei Bibelkommentare vom Andreas bekommen, habe die durchgelesen, da habe ich meine Infos raus. Zum Autor. Man weiß es nicht. Man weiß aus dem Brief, er muss den Timotheus gekannt haben, der ist nämlich erwähnt, und man kann auch davon ausgehen, dass es eine Verbindung zu Paulus gibt. Von wo er den geschrieben hat, weiß man auch nicht. Da kann man auch nur spekulieren. Wann er geschrieben ist? Es ist erwähnt, dass die Hebräer Verfolgung erlebt haben. Und die erste große Verfolgung, die fand unter dem Kaiser Nero statt. Es hat 64 nach Christus begonnen. Der eine Kommentarschreiber meint, dass wenn die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, die 70 nach Christus stattgefunden hätte, wenn der Autor das erlebt hätte, dann hätte er das erwähnt im Brief. Hat er aber nicht. Jetzt könnte man vermuten, dass es eben zwischen 64 und 70 nach Christus entstanden ist. Der andere Kommentarschreiber allerdings sagt, es ist zwischen 60 und 80 nach Christus entstanden. Also wir kriegen zumindest mal davon eine ungefähr Einschätzung, wann der Brief entstanden ist. An wen ist der Brief adressiert? In dem gesamten Brief wird ganz viel auf das Alte Testament eingegangen. Und es wird der neue Bund, den Gott mit uns Menschen durch Jesus Christus geschlossen hat, mit dem alten Bund verglichen, den er mit dem Volk Israel geschlossen hat, mit den Gesetzbüchern und Mose und Sinai und so. Und wenn die Adressaten, die können eigentlich die Tiefe von dem Ganzen, was da beschrieben ist, nur dann wirklich begreifen, wenn sie einen jüdischen Hintergrund gehabt haben. Das heißt, dafür können wir ausgehen, es sind wohl Christen, die jüdische Wurzeln haben. Der Autor schreibt an die Hebräer, dass sie schwerhörig geworden sind und träge im Hören des Wortes Gottes. Ich vermute oder kann mir gut vorstellen, dass unter dem Einfluss von der Verfolgung, die sie erlebt haben, dass sie da nicht in Umständen gewesen sind, die Wachstum ermöglicht haben, oder sie haben sich nicht danach ausgestreckt. Das heißt, die Adressaten sind Gläubige, die schon vor einiger Zeit zum Glauben gekommen sind, aber sich nicht weiterentwickelt haben. Die sind auf einer Stufe stehen geblieben. Und das ist auch der Grund, warum der Autor von dem Brief den Brief geschrieben hat, weil er nämlich diese Situation sieht und er will seine Leser zu einem festen und beständigen Glauben an Jesus Christus verhelfen. Soweit mal zu den Hintergründen. Nachdem wir die jetzt ausreichend kennengelernt haben, starten wir jetzt mit dem ersten Kapitel. Und es ist so aufgebaut, dass er erstmal in den ersten 6 Versen, glaube ich, beschreibt er mal was Allgemeines und dann zitiert er Bibelverse aus dem Alten Testament, die dann das, was er am Anfang beschrieben hat, belegen. Und die Bibelstellen, die er dann nennt, ist einmal Psalm 2, 7, 1. Chroniken 28, 6, Psalm 45, Psalm 102 und Psalm 110. Und die habe ich mir alle durchgelesen. Und weil der Psalm 2 einen ganz starken Eindruck auf mich gemacht hat, wollen wir uns den jetzt mal zusammen anschauen, bevor wir dann zu dem ersten Kapitel vom Hebräer oder zum Anfang gehen, in dem er dann auf dem Psalm 2 referenziert. Bei dem Psalm 2 steht am Anfang nicht, wer den geschrieben hat. Aber davon abgesehen, er hat ihn prophetisch geschrieben. Denn das, was er schreibt, das könnte Jesus gesagt haben. Und der Autor von dem Hebräerbrief, der verweist oder zitiert diesen Psalm 2 auch so, wie wenn es da um Jesus geht. Das heißt, wenn wir uns den gleich zusammen durchlesen, und da habe ich den Text auch als Folie vorbereitet, dann könnt ihr das so lesen, wie wenn das von Jesus kommt. Okay. Bild ab. Genau. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Abordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfegeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wenn ich das mal kurz zusammenfasse, tun sich da mal die Mächtigen dieser Welt zusammen, um sich aus der Kontrolle Gottes zu befreien. Sie wollen diese Stricke loswerden. Sie wollen unabhängig sein von Gott. Im Vergleich zu ihm sind sie aber schwach und unbedeutend. Und Jesus tritt auf und verkündet jetzt, was Gott ihm gegeben hat. Dass er nämlich alle Macht hat. Und er fordert seine Gegner auf, sich ihm unterzuordnen. Mit Bereitschaft und Ehrfurcht ihm zu dienen. Schauen wir uns ein paar Verse genauer an. Vers 7. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Gibt es Dinge oder Eigenschaften von deinem Vater oder deiner Mutter, wo du dir denkst oder gedacht hast, so will ich nie werden, so will ich es nie machen. Und irgendwann ertappst du dich dann, dass du es genauso machst. Eltern haben Einfluss auf uns. Eltern haben Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Und das ist gut so. Das findet zu einem Altersstadium statt, das setzt unsere Erinnerung noch gar nicht ein. Der nächste Vers bitte, Johannes 5, Vers 19 und 20. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Gottes Plan für dein Leben ist unter anderem, dass du von Jesus lernst, das zu tun, was Gott der Vater tut. Gottes Bestimmung für dein Leben ist, dass du ein Sohn oder eine Tochter Gottes wirst. Und der nächste Vers, Johannes 1, Vers 12. So viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wollen wir zum Vers 10 geben. 10 geben in 10 gehen im Vers in Psalm 2. Jesus spricht zu seinen Gegnern. Und nun, Herr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Da habe ich eine kleine Wortstudie jetzt gemacht und habe mir die Bedeutung von den hebräischen Wörtern angeschaut. Und wenn man das macht, dann kriegt man ein tieferes Bild, ein weiteres Verständnis für das, was damit gemeint ist. Handelt verständig. Was bedeutet verständig? Vorsichtig sein, kein Risiko eingehen, sich nicht in Gefahr bringen. Oder, das fand ich sehr interessant, erfolgreich sein. Vor allem finanziell, bezogen auf eine Person oder ein Geschäft. Lasst euch zurechtweisen, sagt Jesus. Zurechtweisen kann bedeuten, sich belehren lassen, zur Umkehr bewegen lassen, disziplinarische Maßnahmen annehmen, anstatt zu rebellieren, sich anweisen lassen. Wenn man gegen Gott rebelliert, dann sündigt man. Und über die Sünde schreibt Paulus ganz klar im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Keine Sünde ohne Konsequenz für die Ewigkeit, der Tod. Damit ist gemeint das ewige Sein nach dem Sterben, in der Abwesenheit Gottes, wo Böses, Schmerz und Trauer übrig bleiben für immer. Jesus möchte aber die gegen ihn sind, davor warnen. Und er zeigt ihnen den Weg. Der zweite Teil von Römer 6, 23 war Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott schenkt jedem, der glaubt, ewiges Leben. Das ist der Gegensatz zum Tod, das ewige Sein in der Gegenwart Gottes, in der das Böse, Trauer, Schmerz, abweisend ist für immer und nur das Gute übrig bleibt. Und es ist mehr als nur sein. Es ist die Qualität von Gottes Leben. Und was wir in Galater 5, Vers 22 lesen, die Frucht des Geistes, Frieden im Herzen für unsere Seele, Freude, Geduld, Freundlichkeit. Das sind die Dinge, die wir leben lernen dürfen. Das ist das Leben Gottes und das möchte uns Gott schenken. Und er möchte uns vor dem Gegenteil bewahren. Und dazu ruft Jesus uns auf. Das ist ein wunderschönes Geschenk, das darauf wartet, angenommen zu werden. Zurück aber zu Psalm 2. Schauen wir uns den Vers 11 und 12 an. Darin ist ein anderer Aspekt davon beschrieben, was es bedeutet, dieses Geschenk anzunehmen. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich sind alle, die sich bei ihm bergen. Auch da habe ich mir wieder ein paar Wörter genauer angeschaut. Was ist mit dienen gemeint? Das kann arbeiten oder dienen bedeuten. Und Furcht ist Ehrfurcht oder Respekt. Ordne dich dem Herrn unter. Lerne seine Vorstellungen für dein Leben kennen. Werde dir bewusst, dass er König der Könige ist, dass er alle Autorität hat. Den weiteren Teil fand ich interessant. Küss den Sohn. Küssen. Küssen oder jemanden sanft berühren. Diese Art von Zärtlichkeit, die findet in der Beziehung statt, in der Ehe oder in der Freundschaft. Und das zeigt einfach diese tiefe Beziehung, die wir mit Jesus und Gott haben dürfen. Das spricht von starker Zuneigung und dass man sich einander gut kennt. Wende dich Jesus mit Liebe zu. Indem er sein Leben für uns geopfert hat, hat er uns seine Liebe schon bewiesen. Wir dürfen darauf reagieren. Wir dürfen seine Liebe zu uns erwidern. Und Jesus verspricht uns Freude und Glück. Wir haben uns jetzt den Psalm 2 genau angeschaut. Und darauf den zitiert ja auch der Hebräerbriefschreiber. Jetzt haben wir uns quasi Vorwissen gesammelt und jetzt können wir uns die ersten Verse anschauen, die dann auf diesen Psalm 2 referenzieren. Auch den habe ich euch als Text vorbereitet. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das ist jetzt der Psalm 2. Und in den folgenden Versen kommen jetzt weitere Bibelstellen, das sind die, die ich vorhin schon genannt hatte. Die nächste Folie bitte. Da habe ich jetzt ein paar Verse gelb hinterlegt. Und all die Verse beschreiben jetzt einen Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte. Gott will mit dem Menschen in Beziehung stehen. Er will dein Gott sein und du sollst sein Kind sein. Dafür hat er die Menschen gemacht. Und für eine Beziehung, da braucht es Kommunikation und Interaktion. Und deswegen hat Gott sich von jeher schon den Menschen offenbart. Und vor Jesus hat er das durch Propheten gemacht, wie zum Beispiel den Mose. Das heißt, er hat Menschen auserwählt, Menschen, die Macken haben, so wie du und ich. Und durch die hat Gott zu den Menschen gesprochen, sodass sie ihn kennenlernen können. Das kann man jetzt aber so sehen, dass das portionsweise geschehen ist. Nicht auf einen Schlag, sondern immer häppchenweise. So könnte man das beschreiben. Und das Spannende ist jetzt, dass Jesus Christus, er verkörpert Gott, weil er Gott gleich ist in seinem Wesen. Und Gott offenbart sich jetzt in Jesus komplett, in seinem ganzen Wesen, in einer Person auf einmal. Und das ist spannend. Das bedeutet nämlich, dass wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir uns einfach nur an Jesus wenden. Wenn wir Jesus kennenlernen, dann lernen wir Gott kennen. Und noch einen zweiten Punkt möchte ich da jetzt in den Versen eingehen. Wenn du nochmal weiterklickst, Werner, habe ich noch mal ein paar andere Verse gelb hinterlegt. Die beschreiben den Aspekt. Jesus hat sich freiwillig kreuzigen lassen. Er hat diesen Auftrag Gottes durchgeführt, der viel Leid beinhaltet. Und das hat Gott sehr stark belohnt. Gott hat nämlich seinem Sohn Jesus den Platz zu seiner Rechten zugewiesen. Was bedeutet das? Warum rechts, warum nicht links? Rechts, das ist der Ehrenplatz. Rechts ist, wenn man Rechtshänder ist, die Hand, rechte Hand kann man besser gebrauchen als die linke. Das heißt, dass Jesus zu Gottes Rechten sitzt, ist deswegen bedeutend. Und sie sind auf gleicher Ebene. Und ich kann mich nur erinnern, dass als Jesus als Mensch auf der Erde gelebt hat, dann die Schriftgelehrten, das war für die das Schlimmste, wenn jemand gesagt hätte, ich bin Gott gleich. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber vielleicht war sogar da die Strafe quasi, dass man gesteinigt wird. Das war jedenfalls, von meiner Erinnerung her, ist sehr schlimm. Aber Jesus hat, das heißt, und damit möchte ich sagen, wie bedeutsam das ist, dass Jesus Gott gleich ist. Er ist ihm ebenbürtig. Er sitzt mit dem allmächtigen Gott auf einer Stufe. Wir haben uns heute einige Bibelstellen angeschaut und viel Wissen angehäuft. Wenn das Wissen aber Wissen bleibt, dann ist es unnütz. Deswegen kommt jetzt der entscheidende Teil. Wie wenden wir dieses Wissen an? Was ist die korrekte Reaktion auf das, was uns Gott durch Jesus gezeigt hat und was dir Gott heute gezeigt hat? Welchen Unterschied sollte das machen in deinem Leben? Nächste Folie. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt erkennen kann. Also, da ist so ein großes Etwas Oranges in der Mitte, das ist die Sonne. Und weiter unten sieht man die Planeten. Hier links, das könnt ihr sicher noch lesen, ist der Jupiter. Und dann weiter rechts ist der Pluto in dem weißen Kasten und links das kleine Pünktchen da, diese paar Pixel, das stellt die Erde dar. Guckt euch mal diesen Größenvergleich an. So klein im Vergleich zur Sonne ist die Erde. Und was ist der Durchmesser der Erde? Vielleicht so 3000 Kilometer? Vielleicht ist das der Radius? 12.000? Danke. 12.000 Kilometer stellen diese 2 Zentimeter da der Erde. Stellt euch mal vor, wie groß ich da im Vergleich dazu wäre. Verschwindend. Versucht es mal zu erfassen, wie klein wir eigentlich allein größenmäßig sind zu den anderen Dingen, die es in diesem Universum gibt. Und wie groß und wie mächtig muss der sein, der das alles geschaffen hat? Bin ich mir bewusst und gestehe ich mir ein, dass ich nicht die Fähigkeit habe, ein fehlerfreies Leben zu führen? Bin ich mir bewusst, und erkenne ich an, dass Jesus Christus alle Autorität hat und herrlich ist, bin ich mir bewusst, wie klein ich im Vergleich zu Gott bin. Daraus entsteht Demut. Ich erkenne, dass Jesus würdig ist, dass ich mich ihm anvertraue und mein Leben ihm unterordne. Und mir ist bewusst, wie viel Gnade ich erfahren darf. Gott schenkt mir sein Leben und das habe ich mir nicht verdient. Ich habe nichts getan, wo es jetzt fair wäre, das zu erleben. Und aus Dankbarkeit für diese Gnade, die ich erfahren darf, und die schenkt Gott uns aus Liebe. Er möchte uns das schenken. Und aus Dankbarkeit möchte ich ihm gerne dienen. Und noch eine andere Sache haben wir heute gesehen. Gott nennt Jesus seinen Sohn, weil Jesus sein Wesen vollständig widerspiegelt. Und wir haben gesehen, dass Gott uns dazu berufen hat, diesem Vorbild von Jesus zu folgen. Sein Sohn und seine Tochter zu werden. Das zu tun, was Gott der Vater tut und was er uns zeigt. Und der Autor von dem Hebräerbrief kritisiert an den Hebräern, dass er mit ihnen immer noch über die Basics des Glaubens sprechen muss. Und er würde gern über all diese Tiefen von diesen allen Zusammenhängen und der Herrlichkeit Christi, würde gern mit denen darüber sprechen. Aber er kann es nicht, weil es hätte keinen Wert, es hätte keinen Nutzen, weil sie ihm nicht folgen können. Er vergleicht sie mit einem Säugling, einem Baby, das immer noch auf Brei angewiesen ist und noch keine feste Nahrung zu sich nehmen kann. Da sehe ich klar heraus, der Hebräerbriefschreiber möchte sagen, hey Leute, ihr habt Nachholbedarf. Ihr seid schon vor langer Zeit zum Glauben gekommen, aber seitdem ist wenig passiert. Er sagt sogar, ihr könntet eigentlich schon Lehrer sein, ihr könntet schon zur Reife gelangt sein. Aber es ist nicht passiert. Und das ist der zweite Punkt. Der erste war Demut. Der zweite Punkt ist Wachstum. Täglich. Und auch da habe ich euch ein Bild vorbereitet. Da sieht man eine Pflanze aus Erde heraussprießen und die wird gegossen. Und ich finde es immer so spannend zu sehen, Pflanzen, Tiere, die wachsen und es braucht Bedingungen. Wenn die Bedingungen stimmen, dann entsteht Wachstum. Ganz automatisch. Wenn kein Wachstum da ist, dann liegt es an den Bedingungen. Entwickeln wir unseren Glauben weiter? Schaffen wir uns Bedingungen, dass wir wachsen können? Durch das Internet haben wir Zugang zu Unmengen an Predigtmitschnitten, Texten und so weiter. Mal ganz abgesehen von den ganzen Büchern, die schlaue Menschen geschrieben haben und der Bibel an sich. Also am Material und an der Zugänglichkeit von den Dingen, die uns helfen zu wachsen, an denen kann es eigentlich nicht liegen. Josua, der, zu dem Gott gesprochen hat, sei stark und mutig, fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Der ist von klein auf der Gehilfe von Mose gewesen. Und über den Mose habe ich jetzt die letzten Tage erst gelesen, dass es der demütigste Mann gewesen ist, der jemals gelebt hat. Und das hat mich ziemlich beeindruckt, weil ich mich nämlich, ich glaube sogar den Tag vorher gefragt habe, warum hat Gott eigentlich Mose ausgewählt? Warum nimmt er eine Person so stark her? Warum gebraucht er nicht 10 Menschen, um sein Volk durch die Wüste ins verheißene Land zu führen, sondern eine Person? Und warum Mose? Was zeichnet diesen Menschen aus, dass Gott ihn dazu gebrauchen möchte? Und dann habe ich den nächsten Tag, glaube ich, sogar schon eben gelesen, es war der demütigste Mann. Das ist für Gott die Voraussetzung gewesen, Mose einzustellen, Mose zu gebrauchen, weil Mose demütig war. Und Josua, der sein Gehilfe war, hatte automatisch Mose als Vorbild. Er hat ihn tagtäglich erlebt, hat gesehen, wie er sich verhält, wie er auf Menschen reagiert. Das war sein Vorbild. Hast du Vorbilder? Menschen in deinem Umfeld, die du erlebst, vielleicht täglich, vielleicht wöchentlich, die den guten Einfluss auf dich ausmachen, von denen du lernen kannst und wachsen kannst. Falls es solche Personen nicht gibt, gibt es Personen, mit denen du vielleicht weniger Kontakt hast, aber von denen du trotzdem lernen kannst, auch wenn du die nicht so oft siehst. Bist du bereit, von anderen Menschen zu lernen? Bist du bereit, dich von Gott formen zu lassen? Auch heute. Ein anderer Punkt, der vielleicht eine Glaubensbremse darstellt, könnte die Zeit sein. Die Schnelllebigkeit nimmt zu, Entwicklungen finden immer schneller statt in immer kürzerer Zeit. Und die Ablenkung durch Medien ist bestimmt relativ hoch. Oder vielleicht, vorhin ist mir noch das Wort Vereinnahmung eingefallen. Medien, Bildschirme, die strahlen Licht aus, das versetzt unser Gehirn in Aktivität. Und wenn wir uns damit noch kurz vorm Einschlafen beschäftigen, dann merken wir, dass wir schlechter schlafen, weil unser Gehirn noch im Betrieb ist und nicht abschalten kann. Vielleicht ist diese Schnelllebigkeit, diese permanente Aktivität, dieses Gewusel überall, vielleicht ist das eine Glaubensbremse, vielleicht sogar eine der größten der heutigen Zeit. Nach 10,5 Monaten Arbeitsleben habe ich auch festgestellt, dass die Gefahr da ist, dass zum Beispiel das Bibellesen zu kurz kommt. Man muss dranbleiben, muss sich entscheiden und Schritte tun, sich Zeit nehmen, aktiv sein. Dinge mal, Medien oder kann ja auch andere Dinge sein, mal bewusst ablegen und sich dafür entscheiden, sich mit dem Glauben zu befassen. Von nix kommt nix. Hätte ich das gewusst, damit habe ich ja heute angefangen, hätte ich das gewusst, dass der Termin, den ich hatte, schon um 9 ist und nicht um 10, dann hätte ich mich anders verhalten. Dann wäre ich vielleicht schneller, früher aus dem Haus gegangen, wäre schneller geradelt und wäre pünktlich gewesen. Mir war es nicht bewusst. Und es scheint, als ob den Hebräern, als ob die auch aus den Augen verloren hatten, wie groß und herrlich und mächtig Jesus ist. Was das eigentlich bedeutet. Und weil sie, warum auch immer, ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf Jesus gelenkt haben, sind sie da stehen geblieben, wo sie an dem Punkt waren. Die Sache mit dem Termin, ich habe versucht, so daraus zu lernen, dass ich jetzt immer am Abend gucke, ob ich am nächsten Tag einen habe und wenn ja, wann. Genau. Klar machen wir Fehler. Lernen wir zumindest daraus. Klar finden wir mal in der Woche keine Zeit zum Bibellesen. Aber lernen wir daraus, das dann in der nächsten Woche anders zu machen. Uns mal irgendwo eine Stunde im Terminkalender vielleicht einfach zu blocken, dass da kein anderer reinfunken kann. Das ist wichtig, dass wir lernfähig sind. Denn Gott hat auch nicht ohne Grund gesagt, denen, die an Jesus glauben, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn der Heilige Geist mir nicht es schenkt, dass ich irgendein Charakter Gottes, irgendein Aspekt von seinem Charakter einfach so bin, dann darf ich das lernen, Schritt für Schritt. Zu wissen, wer Jesus ist, sollte einen Unterschied in unserem Leben machen. Tut es das. Jesus Christus, wir können und mit unserem Verstand können wir nicht erfassen, wie groß du eigentlich bist. Wir können uns ein Bild anschauen, wie groß die Erde im Vergleich zur Sonne ist und erkennen, dass so viel mehr da ist, was so viel größer ist als wir. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann können wir erahnen, wie groß und wie herrlich du bist. Danke, Herr, dass du uns durch dein Wort zeigst, um was es dir geht und wer du bist, welche Vorstellungen und Pläne du für jeden Einzelnen von uns hast. Weil es nicht nur geschriebener Text ist, sondern das lebendige Wort Gottes. Und weil wir den Heiligen Geist haben, gebraucht er diese Worte, die wir lesen, um uns Dinge zu zeigen, die uns gerade aktuell von Bedeutung sind. Ich danke dir, Herr, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der unser Helfer ist und der uns lehrt. Ich danke dir, Herr, für dein Leben, das du uns schenkst. Und Herr, wir erkennen, dass die einzig richtige und angemessene Antwort darauf ist, was du bist, dass wir uns auf dich ausrichten und dass wir deine Autorität anerkennen, auch in unserem Leben. Dass wir uns unseren Willen, unser Leben und alles, was wir sind und haben, dir unterordnen. Dass wir danach fragen, was du vorhast mit uns. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns immer mehr Verständnis dafür schenkst und uns auch ganz praktisch anleitest durch Gedanken, die wir haben oder Dinge, die uns andere zusprechen, das in den Alltag einzubauen, konkrete Schritte zu tun, das anzuwenden. Das ist nicht nur, dass dieses Hören Auswirkungen hat. Das ist der Wille Gottes für uns.